Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. So, willkommen zu diesem Podcast. Wer sich diesen Podcast regelmäßig anhört, der weiß, dass ich ja die einfachen, die naiven, die simplen Fragen gut finde. Und genauso eine habe ich heute. Mich interessiert die Frage, was ist eine gute Rede? Ganz einfache Frage, vielleicht etwas kompliziertere Antwort. Und ich bin mit jemandem verabredet, die den ganzen Tag nichts anderes macht, außer Reden zu schreiben. Was das genau ist, kann sie uns gleich nochmal selber erzählen. Ich bin nämlich mit Karin Hanseller verbunden aus Berlin. Hallo Karin.
Hallo Heiko, schön hier zu sein.
Karin, magst du mal so ein paar Dinge erzählen, die du so tust, was so Kunden angeht? Bist du ja ein wenig zurückhaltend, wie ich schon erfahren habe, ne?
Genau, da muss ich zurückhaltend sein, weil ich sehr viel Ghostwriting auch mache und die natürlich nicht wollen, dass alle wissen, für wen. Aber grundsätzlich, also ich bin seit 12 Jahren selbstständig, bespiele sozusagen die gesamte Klaviatur der Unternehmenskommunikation und war vorher in Full-Service-Kreativagenturen, erst im Bereich Konzeption Text, dann im Bereich Strategie. Und darüber bin ich auch zum Reden, Schreiben gekommen, war ein Brand Director zur Seite gestellt, nach einer großen Fusion, um neue CI zu verkaufen, ihn auf eine Roadshow vorzubereiten. Und dann hatte er Lust, eine Rede zu halten zum Thema Chancen und Grenzen einer CI und hat mich gefragt, ob ich ihn dabei unterstütze. Ich habe ja gesagt und der Beginn einer großen Liebe zu dieser Art der Arbeit begann wirklich.
Okay. Kommen wir auf meine Frage zurück. Die einfache Frage, was ist eine gute Rede?
Okay, also für meinen Seelen, ich liebe die Fragen, ich weiß, alle lieben goldene Regeln. Für meinen Seelenfrieden würde ich aber doch gerne etwas vorausschicken. Und zwar diese Antwort, also diese Definition von gut, ist für unterschiedliche, natürlich Settings unterschiedlich. Und es gibt für jede Rede, sag mal, mindestens 6 Ebenen, die wir betrachten können. Ganz kurz nur, das ist einmal das Setting, haben wir einen Galaabend oder eine Aktionärsversammlung. Das ist einmal das Publikum, haben die ein Interesse daran, uns zuzuhören oder nicht. Das ist einmal das übergeordnete Ziel, warum bin ich eigentlich da, was will ich eigentlich sagen. Dann ist es das Redenkonzept, wie baue ich das alles auf, das ankommt, was ich sage. Dann ist es der reine Text, welche Stilmittel verwende ich und der ultimative Aspekt natürlich der Mensch, wer redet. Also das ist für den Redenschreiber vor allem ein ganz, ganz essentiell wichtiger Aspekt, denn das Wesen des Menschen ist mein Spielfeld. Wenn ich darüber hinausgehe, verliere ich Authentizität und wenn ich es kenne, kann ich die gesamte Bandbreite nutzen und vielleicht auch Schwachstellen ausgleichen durch meine Arbeit. Und du merkst also, wir könnten in jeden einzelnen Aspekt einsteigen. Das brauchte ich jetzt, um eben kurz auch seriös für mich selbst zu antworten.
Ja, lass uns nochmal kurz auf die Person kommen, für die, die eine Rede halten will, weil du das ja als wichtigen Aspekt dargestellt hast. Auf was achtest du dabei, wenn du eine Rede für eine Person schreibst? Also was sind die Unterschiede und was sind dann deine Konsequenzen daraus?
Genau, also es ist, ich mache das ja jetzt schon sehr lange und habe zum Glück mit höchst unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun, von der introvertierten Fachkoryphäe, die am liebsten auf den Boden guckt und auf Stelle steht, mit hochgezogenen Schultern, bis zum charismatischen Kreativdirektor, der Rückenwind für seinen Vortrag braucht. Und du kannst dir das vorstellen, ich würde auf jeden Fall anders schreiben, wenn wir mal bei Persönlichkeiten bleiben oder zu Persönlichkeiten gehen, für Angela Merkel als für Barack Obama, weil einfach der eine hat ein großes Sprachtalent, der eine hat eine wahnsinnig tolle Präsenz. Ne? Die Bandbreite der Talente, die ich einbringen kann und der Schwachstellen, die ich habe, ist riesig. Und wenn ich es vielleicht konkretisieren soll, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, wie einen Geschäftsführer, für den die Rede nur ein kleiner Teil seines großen beruflichen Universums ist und der auch nicht den Anspruch hat, darin besser zu werden, im Sinne von Rhetorik, Körpersprache und so weiter, dann nehme ich das. Und wenn das jetzt zum Beispiel, wie ich neulich das gesehen habe, auf einer Aktionärsversammlung ein Vorstandsvorsitzender ist, der ungefähr so spricht, es ist wichtig, dass wir uns bei allen bedanken und so, dann nehme ich den und in dem Fall würde ich an den Anfang stellen, eine kleine Geschichte in 30 Sekunden, wie ist dein Tag, was rockst du? Ich bin um 5.30 Uhr aufgestanden, war eine Dreiviertelstunde joggen, weil mein Arzt sagt, sonst um 7 hatte ich das erste Meeting zum Thema X, um 8 das zweite zum Thema Y. Ich konnte mich nicht im Detail vorbereiten. Ich bin nicht Barack Obama, aber diese Botschaft ist mir wichtig und danke für Ihre Aufmerksamkeit in den nächsten 10 Minuten. Meine Punkte, wäre der zweite Aspekt, den man in Summenfall machen könnte, sind ABC, sodass du erstmal, das hat auch was mit Respekt zu tun, finde ich, den Leuten sagst, ich weiß, das wird dir keine sexy Performance, weil nicht jeder kann das. Das hat auch was damit zu tun, wie viel ich mich darauf vorbereiten kann. Ne? Aber es ist mir wichtig und du nimmst dann sofort so ein bisschen, also du gehst davon aus, dass du weißt oder du sagst, dass du weißt, das könnte jetzt ein bisschen hart werden, aber du lenkst die durch und setzt es an den Anfang. Das wäre was.
Klar, das heißt, wenn ich das Ziel, das Ziel kann es also nicht sein, aus einem älteren Prof, der hinter seinem Pult immer steht, einen Barack Obama zu machen.
Das kann das Ziel sein, wenn derjenige bereit ist. Ich sag mal, klar, da sind Sachen wie Charisma dazu und so, die kann man irgendwie nicht, kann man vielleicht antrainieren, aber es könnte eine Weile dauern. Es hängt davon ab, wie viel Zeit derjenige investieren will in die Vorbereitung. So mancher TED-Speaker bereitet sich mehrere Monate jeden Tag vor, um am Ende da so zu stehen. Aber unter meinen Kunden sind viele zutiefst beschäftigte Menschen, für die Rede eben nicht, also die das nicht leisten können, sich davon A bis Z damit zu beschäftigen, weißt du?
Bleiben wir nochmal bei den emotionalen Bildern, weil das, was da ja so immer mitschwingt bei so einer Formulierung, ist ja dieses berühmt-berüchtigte Wort Storytelling.
Ja, ja.
Wie wichtig ist es, eine Geschichte zu erzählen?
Ich würde sagen, also es gibt entweder wenn wir von der Rede ausgehen, gibt es entweder die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen oder du setzt eben Wörter ein, die Leute immer wieder aufwecken und hast einen besonders aufregenden Stil im Sinne von Tempo und so weiter. Das kannst du ja durchsprechen. Aber um beim Storytelling zu bleiben, Emotion ist der Stoff, aus dem Erinnerung ist. Ne? Und Storytelling hilft uns dabei, sozusagen kognitiv viele Aspekte in uns anspringen zu lassen, dass Bilder in uns entstehen, Gefühle in uns entstehen. Und das ist der Stoff, aus dem die Erinnerung ist. Und wenn wir sagen, was ist eine gute Rede, gehört bestimmt auch dazu, dass sich die Leute übermorgen noch an unsere Kernbotschaft erinnern. Und deshalb kann es klug sein, zu versuchen, die Kernbotschaft in eine kleine, Geschichte ist ein großes Wort, aber in ein kleines beschreibendes, etwas detaillierteres Setting zu setzen. Ein ganz plakatives Beispiel, das das vielleicht zeigt, ist, es wird oft in dem Setting darüber gesprochen, wo warst du, als du erfahren hast, also 9/11, wo warst du, als du erfahren hast, was da passiert ist? Mhm. Und das ist schon lange her und trotzdem erinnern sich viele, weil an die Information eine starke Emotion geknüpft war. Klar kannst du die starke Emotion nicht immer hervorrufen, aber es geht darum, den Menschen Anknüpfungspunkte zu geben, dass Bilder und Emotionen entstehen. Oder gibt es ganz mega Studien dazu?
Das heißt, eine gute Geschichte lebt von der Emotion, die sie transportiert.
Nicht unbedingt vielleicht. Also die lebt von den Anknüpfungspunkten, die ich habe. Vielleicht mache ich mal ein konkretes Beispiel. Oder sie hilft den Menschen dabei, in sich selber Bilder entstehen zu lassen, die den Menschen dabei helfen, sich zu erinnern. Schönes Beispiel finde ich Oprah, Golden Globe-Verleihung, geht auf die Bühne und sagt, ich weiß noch genau, als ich als kleines Kind zu Hause saß, auf unserem Linoleumboden in dem kleinen Raum. Und ich schaute fern und sah die Oscar-Verleihung. Und auf die Bühne kam XY, ich mache es jetzt mal abstrakt, und seine Haut war tiefschwarz und seine Krawatte schneeweiß. Und er war der eleganteste Mensch, den ich je gesehen hatte. Und in dem Moment kam meine Mutter völlig fertig vom Putzen. So. Und sie hätte auch sagen können, so wie Angela Merkel das vielleicht getan hätte, ich bin stolz, heute hier zu sein und als dunkelhäutige Frau diesen Preis entgegennehmen zu dürfen. Chancengleichheit ist wichtig. You can make it real. Ciao, ciao. Ne? Aber sie hat diese Geschichte erzählt und gibt uns damit die Möglichkeit, uns an den Linoleumboden zu erinnern. An dieses
Zeichen, riecht den Fall nicht, ne? Her.
Ganz genau. Und weißt du, das sind so wie Barack Obama das auch ganz oft tut. Das sind so, und sich da ein bisschen Zeit zu nehmen, zu überlegen, ne, wie kann ich Bilder in den Menschen entstehen lassen. Das ist oft das wirklich, woran wir uns später erinnern.
Du hast eben noch ein Stichwort genannt, was du bisher noch nicht näher ausgeführt hast, dass es noch eine Alternative zu dem zum Storytelling gibt. Da hast du von, bitte korrigiere mich, von Stichworten gesprochen oder von Wörtern gesprochen, die man einbauen kann.
Ja, ganz genau.
Also, was meinst du damit?
Im Grunde genommen sind Worte für mich Machtinstrumente, denn jedes Wort weckt potenziell eine Assoziation. Also du hast ein anderes Gefühl, wenn ich sage Schönheit und Zärtlichkeit, als bei Gewalt und Mord. Und deshalb nur in Klammer, vielleicht ist es auch nicht so klug, mit sowas zu sagen, wir betrügen nicht oder so, weil dann hast du Betrügen schon gehört und die Assoziation ist im schlimmsten Fall abgespeichert, sondern lieber, wir sind immer vertrauensvoll. Also das ist nur so ein kleines Ding. Und in Reden ist es wichtig oder auf jeden Fall empfehlenswert, nicht den ganzen Tag irgendwelche hochpolierten Wörter zu nehmen, die alle schon 2000 Mal gehört haben, sondern immer wieder Wörter, die Leute aufregen, weil sie nicht so gelernt sind. Ne? Also an dieser Grenze haben schon tapfere Frauen und Männer gekämpft und so. Dann denkst du, ja, netter Satz, deutsche Leistung 1+, aber ich habe nichts gespürt und habe den noch in 10 Minuten wieder vergessen. Und Barack Obama würde sagen, in unseren Herzen brennt die Sehnsucht nach Freiheit. Ne? Also das wäre, also es ist jetzt kein Storytelling, das ist eine bewusste Wahl der Wörter, um die Leute ein bisschen aufzuwecken. Und es gibt tatsächlich auch dazu Studien, bei welchen Wörtern, welche Wörter schon zutiefst gelernt und eher langweilig sind, wenn die Sätze bombastisch klingen und welche Wörter uns anregen, zuzuhören.
Ja, also bei dieser ersten Kategorie von Dingen, die schon irgendwie ganz oft gesagt wurden, da fallen einem ja so sofort irgendwelcher Politikersprech ein, nicht wahr?
Ganz genau, exakt. Ja, wir stehen in der Schuld derer, die viel gewagt haben, whatever. Und du machst es dir innerlich schon gemütlich und bist in Gedanken schon auf Instagram. Ne? Jemand hat auch neulich schön die Rede von J.K. Rowling beschrieben in Harvard. Er hat also diese Situation beschrieben und sagte auch genau, und das kennt, glaube ich, auch jeder, dass irgendwie nach 2 Minuten jeder dachte, okay, ich weiß schon, worauf das hier hinausläuft, was gibt es heute Abend zu essen. Ne? Aber dann kam sie mit ihrem Top-Thema und plötzlich, ups, okay, aber du musst halt, in Harvard dauern die Reden ja, soweit ich weiß, ungefähr 20 Minuten, du brauchst die Momente immer wieder. Ne?
Welche Momente braucht man immer wieder? Also,
die Leute aufwecken. Entweder durch Rhetorik, wie Anaphan zum Beispiel, Martin Luther King, now is the time, now is the time, now is the time. Das ist so ein Crescendo, so wie so ein Crescendo in der Musik, mit der du die Energie heben kannst. Das kann jeder. Ich finde das Mittel total schön. Oder eben Wörter. Ne? Also in uns brennt die Sehnsucht nach Freiheit. Es geht um Unerwartetes. Und das kann man auch wirklich in Wörter übersetzen, weißt du? So dass es nicht, wie du sagst, wie bei vielen Politikern, 10 Minuten irgendwelche intellektuellen Geschwafelketten sind, bei denen du dann einfach auch keine Lust hast zuzuhören. Ich habe vielleicht als letzten Punkt, es gibt ein schönes Buch von einem Professor von Harvard, einem Psychologieprofessor, der sich mit Sprache und Kognition beschäftigt, The Sense of Style. Und er sagte, okay, du kannst jetzt sagen, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Body Mass Index und der Kalorienzufuhr. Aber du kannst auch sagen, wenn du zu viel isst, wirst du fett. Ne? Also, du weißt, was ich meine. Das ist jetzt, na, egal. Es ist ein Riesenthema. Du merkst, ich brenne und könnte noch stundenlang weiterreden zu allen Aspekten.
Gibt es denn so etwas, wenn du mit deinen Kunden sprichst, so etwas wie Fehler aus deiner Sicht, die du immer wieder siehst, wo du sagen würdest, dass die einfach ganz oft vorkommen, sei es bei Reden, sei es bei Pitch-Präsentationen oder sowas?
Es gibt einen, der mir vielleicht am Herzen liegt. Also ich bin eine unheimliche Freundin von knallharter Authentizität. Es gibt so einen schönen Satz eines französischen Schriftstellers, der lautet sowas wie, er bewohnte sich selbst mit Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit. Und ich habe so, also das finde ich eine gute Haltung, um in eine Präsentation zu gehen oder in eine Rede. Und dies weiß Gott nicht selbstverständlich, weil ich habe halt Leute, die denken dann, okay, ich bin dann auf der Bühne und dann trage ich zum ersten Mal High Heels und ein bisschen kleines Kleid und dann kann ich nicht mehr atmen und nicht mehr stehen und weiß gar nicht mehr, wer ich eigentlich war. Also diese Situation in einem, ja, Pitch vielleicht ist für viele eher Alltagsgeschäft, aber Rede ist ja für viele eh eine Ausnahmesituation. Und wenn du dann noch versuchst, einen guten Eindruck zu machen oder jemand zu sein, der du eigentlich nicht bist, dann wird es für viele einfach viel zu anstrengend. Also guck dir die Rede von Sir Ken Robinson an, Skilled Creativity, es ist so mega und er kommt da mit einer etwas zu großen Hose und nicht ganz glatt polierten Schuhen und gewinnt in 5 Sekunden alle Herzen. Also ich würde sagen, du hast verstanden, was ich meine. Ne? Also
woran liegt das, dass er dann innerhalb von kurzer Zeit die Herzen im Sturm erobert?
Gut, also mein Herz hat er zumindest nach 5 Sekunden erobert oder vielleicht auch schon nach 2. Für mich ist das Authentizität. Das heißt, wenn der Körper das Gleiche sagt wie das, was du zu hören bekommst, wenn die Augen leuchten, das ist so eine, ja gut, aber das können wir jetzt nicht in 3 goldene Regeln verpacken, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn ich weiß, der Mensch hat was zu sagen, hat für mich auch was zu tun mit Charisma und Authentizität. Aber es gibt natürlich auch heute mehr und mehr Leute, die trotzdem vielleicht nicht Herzen, aber sehr viele Anhänger und Applaus gewinnen. Das sind so durchgestylte You-Naked-Real-Typen, die auch gut ankommen, aber die vielleicht weder charismatisch sind noch irgendwie. Aber du weißt, was ich meine. Das ist auch eine Strategie. Oder Donald Trump zum Beispiel.
Sag mir noch eine Einschätzung zum Schluss zu Donald Trump, bitte.
Schwierig, also dünnes Eis, ne?
Ja, dann würde ich dir die Frage auch nicht stellen, ne?
Kannst du es konkretisieren? Ich habe sonst Angst, zu weit abzuschweifen und am Ende irgendwie zu viele E-Mails zu bekommen. Also ich meine, er nutzt die Macht der Sprache und in ihm zeigt sich für mich, dass die Sprache ein Machtinstrument ist. Und ich würde sagen, wir leben ja heute in, oder viele, sagen wir mal, leben in Demokratien und entscheidet die reine Zahl, also die reine Quantität der Wähler. Und im Grunde genommen könnte man ja eiskalt strategisch rangehen, was ist die größte Gesellschaftsgruppe und erzählt ihnen den ganzen Tag, dass man sie versteht und spricht deren Sprache. Man kann das wirklich strategisch von A bis Z durchplanen, wie man die anspricht. Und durch Social Media und Co. kann man dadurch natürlich extreme Macht entfalten. Und das nutzt er. So würde ich das mal sagen. Reicht das? So wie Ulla?
Also was ich so erstaunlich finde, ich will jetzt gar nicht da irgendwie näher in die Kritik gehen, aber was ich einfach nur erstaunlich finde, ist, dass er ja inhaltlich eigentlich gar nicht variiert, sondern eigentlich immer das Gleiche erzählt. Mhm. Was ich erstaunlich finde, ist, dass diese gewisse Arroganz, die er da ausstrahlt, irgendwie auch ankommt anscheinend bei seinem Publikum. Das ist vielleicht auch ein bisschen amerikanisch, keine Ahnung, weiß ich nicht genau.
Okay, ich nehme an, also wenn man das jetzt so will, und das kann im Grunde genommen fast jeder nachmachen, denke ich, du brauchst einen Stab an Strategieberatern, die Gesellschaft analysieren, würde ich sagen. Und wie gesagt, solange die reine Zahl entscheidet, kannst du dir genau überlegen, was du wie sagst, was du wann machst, wie du dich wann bewegst und so. Und wenn du hart genug bist, das hat ja auch was damit zu tun, mit Identifikation. Ne? Viele sind wütend innerlich und dann ist es cool, wenn jemand auf der Bühne steht und sagt, ich spüre eure Wut und ich kämpfe mit euch dafür oder so. Ob er das meint, ist dann egal. Ja? Hauptsache, er hat nachher die Stimmen. Sorry, ich merke schon, ich kriege nachher vor allem zu viele E-Mails.
Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber dann lassen wir es einfach mal dabei. Und Karin, ich bedanke mich für deinen Input. Und ich werde mir jetzt Reden mal ab und zu auch nochmal mit einem anderen Auge anschauen. Anhören auch.
Viel Spaß. Wunderbar.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.